RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Sie fühlen sich nicht gehört. Landwirtinnen und Landwirte hadern mit staatlichen Vorgaben, ökonomischen Zwängen und mit einer gesellschaftlichen Öffentlichkeit, die oft kaum noch etwas vom Alltag in der Landwirtschaft weiß. Und dann überrascht ist, wenn Traktoren die Hauptverkehrsadern der Städte verstopfen oder aktuell das Sterben vieler Winzerbetriebe prognostiziert wird. Ist das alles nur Ignoranz der Öffentlichkeit oder ist es auch Teil eines radikalen Strukturwandels der letzten Jahrzehnte? Herzlich willkommen zum Forum im RBB 24 Inforadio. Unerhörte Landwirtschaft. Unser Titel versucht mit einer sprachlichen Doppeldeutigkeit zu winken. Also wer ist nicht gehört oder was ist unerhört? Wir tun dies in Zusammenarbeit mit und aus dem Futurium in Berlins Mitte. Vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und Heimat ist zu uns gekommen Silvia Breer, CDU-parlamentarische Staatssekretärin und seit 2017 direkt gewählt im Wahlkreis Cloppenburg-Vechta, also eindeutig ein ländlicher Raum. Stimmt denn das überhaupt, dass Bäuerinnen und Bauern nicht gehört werden? Was erleben Sie in politischen Diskussionen hier in Berlin und vor Ort, jenseits der Fachressorts, etwa bei den Beratungen zum Haushalt 2026?
Als Sie den Titel gerade vorgelesen haben, habe ich mich daran erinnert, als die Einladung kam, unerhörte Landwirtschaft. Ja, oh Gott, worüber wollen die dann reden? Also genau diese Doppeldeutigkeit, die macht es ja so spannend. Und ich nehme das immer wieder wahr, dass sich Landwirtschaft nicht gehört fühlt, dass sich die Landwirtinnen und Landwirte nicht gehört fühlen, hier in Berlin, aber auch einfach in meinem Leben zu Hause. Also hier in Berlin, und das ist ja dann eher die Bubble-Politik, wir reden über Landwirtschaft. Entscheidend ist aber, dass wir mit den Landwirtinnen und Landwirten sprechen. Und das ist eben dann das Schöne an meinem Beruf, dass ich als Abgeordnete im Wahlkreis bin, dort lebe und natürlich den direkten Kontakt habe und deswegen diese Balance ganz gut hinbekomme.
Wir werden dann noch genauer darüber sprechen, worüber im Detail dann miteinander gesprochen werden kann, gesprochen werden sollte. Der Deutsche Bauernverband sitzt bei uns. Susanne Schulze-Bockelow, Vizepräsidentin und Vorsitzende der Fachausschüsse Öffentlichkeitsarbeit, übrigens auch Ratsmitglied der Stadt Münster. Mit welchen Themen kommen Sie eigentlich zum Thema Landwirtschaft leicht in die Medien und wo wird es schwierig, weil es dann anfängt, kompliziert zu werden?
Landwirtschaft ist grundsätzlich ein sehr komplexes Thema, deshalb kann man dieses nicht ganz abbilden. Wir kommen immer gut mit den Geschichten. Wenn wir von unseren Höfen erzählen, was wir und wie wir auf unseren Höfen arbeiten, unsere Tore öffnen und die Menschen einladen, zu uns auf die Betriebe zu kommen, um Tierhaltung anzuschauen, um Ackerbau anzuschauen, da öffnen sich nicht nur die Ohren der Zuschauer und Gäste, sondern durchaus auch die Herzen und viele gehen wieder nach Hause und sagen, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Also die Geschichten auf den Höfen ist das, womit wir die Menschen erreichen.
Der Agrarökonom Alfons Ballmann stammt aus dem Emsland, ist Direktor des Leibniz-Instituts für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien in Halle und Professor an der dortigen Universität. Wenn ich eingangs gesagt habe, Sie fühlen sich nicht gehört, die Landwirtinnen und Landwirte, hört denn wenigstens die Wissenschaft auf die Praktiker und wie sehr hören eigentlich die Praktiker auf die Wissenschaft?
Also die Wissenschaft bemüht sich darum, die Praxis zu verstehen. Das müssen wir, sonst können wir nicht die richtigen Fragen für unsere Forschung stellen. Umgekehrt erleben wir natürlich auch, dass die Praxis auch nicht immer auf die Wissenschaft hört, weil wir natürlich Lösungen anbieten, die nicht für jeden bequem sind. Und damit muss man sich natürlich auch auseinandersetzen. Wenn wir über unerhörte Landwirtschaft reden, ist es vielleicht gar nicht so, dass die Landwirte gar nicht gehört werden, sondern es fehlen die Lösungen, die dann so implementiert werden, dass Probleme auch gelöst werden und sie nicht permanent auf den Schultern der Landwirte dann auch liegen, weil eben immer wieder die gleichen Themen dann aufkommen.
Wir werden über diese Frage, es fehlen Lösungen, auch noch sprechen. Aber es gibt sie, die jungen Landwirte, die sich zugleich fragen, welche Zukunft habe ich eigentlich in ländlichen Räumen? Was kann ich da gestalten? Deshalb ist aus Weißenfels in Sachsen-Anhalt Leon Ransch zu uns gekommen, stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Landjugend. Grüne Berufe machen bei der Landjugend etwa ein Fünftel der Mitglieder aus. Wie ist das mit den anderen? Hören die dann zu, wenn ein Junglandwirt spricht?
Ja, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, Genau das wollen wir eigentlich bei der Landjugend schaffen. Also wir wollen diesen Testraum eigentlich für auch die 4/5, die auch mit Mitglieder bei uns sind, denen geben und dann gemeinsam darüber in den Dialog kommen und diskutieren. Und das ist eine Sache, die mir wirklich Spaß macht. Und ich bin damals tatsächlich auch in die Landjugend gekommen, nicht nur wegen der agrarischen Interessenvertretung, sondern einfach, als ich nach Hause kam, zurück nach Weißenfels aus dem Studium aus Stuttgart und Göttingen, da wollte ich mit anderen Landjugendlichen im ländlichen Raum einfach gemeinsam wieder ein Netzwerk schaffen und zusammenkommen und Feste feiern, aber eben auch einfach gemeinsam diskutieren abends.
Für die es nicht wissen, Weißenfels war mal eine Residenz. Heinrich Schütz hat da gewirkt. Also das ist schon auch mal ein Hotspot der Kultur gewesen und ist es vielleicht auch immer noch. Der Hausherr des Futuriums ist auch in unserer Mitte, Stefan Brandt. Warum ist eigentlich das Thema gesellschaftliche Rolle der Landwirtschaft ein Thema für ein Haus, das sich mit Wissenschaft und Zukunft befasst oder Zukünften befasst? Anders gefragt, was hat Ihnen eigentlich gefehlt, dass Sie gesagt haben, das müssen wir zum Thema eines Jahres machen?
Ja, was hat uns gefehlt? Ich glaube, das Thema hat uns bisher in unserem Portfolio noch gefehlt, weil wir hier bevorzugt Themen betrachten, die so Schnittstellenproblematiken auch aufzeigen. Und hier schneidet sich sehr vieles im Bereich Landwirtschaft. Da geht es natürlich um die Frage der Ernährungssicherheit. Da geht es aber auch um die Frage des Klimaschutzes, des Artenschutzes. Da geht es um soziale Fragen. Da geht es um gesellschaftliche Akzeptanzfragen, da geht es um internationale Fragen, auch sowas wie Lieferketten hängt ja auch unmittelbar mit Landwirtschaft zusammen. Wir haben technologische Fragen, verstärkter Einsatz von künstlicher Intelligenz und auch anderen Technologien, gerade im Feld der Landwirtschaft. Also ich könnte die Gegenfrage stellen, was, wenn nicht dieses Thema, ist eigentlich geeignet, um in so einem Haus wie dem Futurium einfach auch mal ganzheitlich eben aus diesen verschiedenen Richtungen betrachtet zu werden.
Wir haben in dieser ersten Runde gleich uns in ein Dilemma begeben, denn wir können doch eigentlich gar nicht von den Landwirtinnen und Landwirten sprechen. Große Betriebe, kleine Betriebe, unterschiedliche Ansätze des Bewirtschaftens. Und dann wollen wir von der Öffentlichkeit auch noch, dass die Landwirtinnen und Landwirte unterschiedliche Rollen übernehmen, also von Ernährungssicherheit über ökologische Landschaftspflege und die Städter sollen dann auch noch touristisch bespaßt werden. Wenn wir sagen, viele fühlen sich nicht gehört, welche sind das oder welche Themen sind das, die schwer in der Öffentlichkeit debattierbar sind, auch kontrovers debattierbar sind?
Sie meinen, welche Landwirte und Landwirtinnen sich nicht gehört fühlen?
Ja,
und das ist Ihre Frage. Wir diskutieren schon sehr lange mit der Gesellschaft, mit der Politik, mit verschiedenen Stakeholdern, nicht nur über den Bauernverband, sondern insgesamt in der Landwirtschaft. Das heißt, das eine ist das Thema Öffentlichkeitsarbeit, das andere ist aber auch das Thema, dass wir unsere Themen immer wieder auf Podien und überall präsentieren. Und ich würde mal sagen, seit 24, seit den großen Bauerndemonstrationen, wo das Thema Landwirtschaft an jedem Silvesterabend, an jedem Weihnachtsabend, an jedem Küchentisch präsent war, ich glaube, spätestens seitdem haben viele in der Gesellschaft auch gemerkt, wie wichtig Landwirtschaft ist. Dass es nicht nur um das Thema Agrardiesel geht, sondern da geht es um die Familien, da geht es um die Ernährungssicherheit, da geht es um viele politische Rahmenbedingungen. Und ich würde mal sagen, da hat noch kaum eine gesellschaftliche Gruppe oder Berufsgruppe so viel gehört bekommen wie damals. Und das zieht sich seitdem durch ganz, ganz viele Themen, die wir diskutieren mit Medien, aber auch mit der Politik. Alle wissen mittlerweile, wie wichtig Landwirtschaft ist. Es ist für uns sicherlich schwierig zu sagen, wir reden für die Landwirtschaft bei der Vielfalt, die Sie gerade auch besprochen haben. Aber die Tatsache, dass wir als Landwirte und Landwirtinnen eine gemeinsame Grundhaltung haben, nämlich auf unseren Betrieben, mit den Tieren, die uns anvertraut sind, mit dem Acker, mit dem Boden, den wir bewirtschaften, mit dem Hof, den wir ererbt haben, mit einer bestimmten Haltung dran zu gehen und dieses auch wirtschaftlich nachhaltig weiter zu bewirtschaften. Ich glaube, das ist eine gemeinsame Grundhaltung, die es erlaubt, von der Landwirtschaft ein Stück weit zu sprechen, bei aller Unterschiedlichkeit, die wir haben. Und das gibt eine Stärke, dann auch gemeinsam für die Landwirtschaft zu sprechen. Und seit 24 merken wir, dass wir sehr viel Gehör haben. Wir unterscheiden ja immer Pressearbeit und fachliche Diskussionen und Interessenvertretung zur Politik oder Öffentlichkeitsarbeit, wo wir den Verbrauchern und Verbraucherinnen das Thema Landwirtschaft nahebringen. Und auch da bei der klassischen Öffentlichkeitsarbeit merken wir, wie groß das Interesse an landwirtschaftlichen Themen ist. Weil essen müssen wir immer. Die Nahrungsmittel sollen hier aus der Region, sollen aus Deutschland kommen. Und deshalb interessieren sich viele dafür. Und das nehmen wir dankbar auf, informieren, diskutieren und tragen natürlich die betrieblichen Anliegen, die wir haben, gerne an die Politik.
Alfons Ballmann, ich frage noch mal nach, ist das wirklich so einfach, wenn ich sage, kleine Betriebe, große Betriebe und die haben alle ein gemeinsames Interesse, aber vielleicht haben sie auch verschiedene Interessen?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt und da möchte ich Frau Schulze-Bockelow auch wieder sprechen. Es gibt nicht die Landwirtschaft, aber wir haben viele Geschichten über die Landwirtschaft gerne erzählt. Auf der anderen Seite haben wir bei Umweltverbänden genauso viele schöne Geschichten, die die Welt einfach erklären. Aber die Welt ist nicht einfach. Wir kriegen bestimmte Probleme nicht einfach gelöst. Es gibt viele Zielkonflikte. Wir haben viele Narrative, wie zum Beispiel, dass Regionalität irgendwie gut wäre. Aus wissenschaftlicher Sicht, es gibt gute Gründe, sich regional auch zu engagieren, auch regional zu vermarkten, um einen gewissen Bezug auch zur Bevölkerung lokal auch aufzubauen. Aber zum Beispiel mit Blick auf Klimaschutz, mit Blick auf Tierschutz, bringt Regionalität eigentlich überhaupt nichts. Das ist etwas, was der Wissenschaftliche Beirat auch in vielen Studien immer wiederholt hat. Aber das sind schöne Geschichten, die werden einerseits von der Landwirtschaft aufgegriffen, auf der anderen Seite von Umweltverbänden. Aber so lassen sich die Probleme, die wir haben, nicht lösen. Wir brauchen eine Modernisierung der Landwirtschaft in Richtung einer Nachhaltigkeit und gleichzeitig einer hohen Produktivität. Die DLG hat kürzlich ein Papier veröffentlicht, wo drin steht, wir brauchen eine nachhaltige Produktivitätssteigerung.
Helfen Sie für die, die nicht alle Abkürzungen kennen, DLG?
DLG ist die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, ist eine Fachorganisation, bei der aber überwiegend auch Landwirte Mitglieder sind.
Also Sie haben schon Zielkonflikte angesprochen. Ein wichtiger Zielkonflikt bei uns Menschen ist ja das Zeitmanagement. Ich gehe gerne in einen Hofladen und gerne auf den Wochenmarkt, aber wenn ich keine Zeit zum Einkaufen habe, gehe ich dann schnell in den Supermarkt um die Ecke. Das ist ja offensichtlich ein Thema, das uns allen auch erstmal bewusst werden muss.
Ich glaube, Sie haben da einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Das Thema Bequemlichkeit spielt auch eine große Rolle, was die Durchsetzung oder auch Nichtdurchsetzung von Innovationen und Veränderungen angeht. Natürlich, das stellen wir hier auch am Futurium fest, dass das am Ende natürlich auch immer davon abhängt, wie der Einzelne mit so einer Veränderung wirklich zurechtkommt, ob die sein Leben erleichtert oder nicht. Und klar, wenn wir an der Stelle in der Tat, wenn es aufwendiger ist, bestimmte Produkte zu kaufen, wenn es auch teurer ist, bestimmte Produkte zu kaufen, dann ist das schon eine große Schranke, die man einfach auch respektieren muss, dass es die gibt. Und ich glaube, auch das ist ein Thema, deshalb diskutieren wir heute hier auch im Futurium, dass wir auch solche Dinge aufzeigen und eben nicht, wie Sie auch zu Recht sagen, einfach irgendwelche Erzählungen transportieren und sagen, das wäre die ideale Welt. Ist sie halt nicht. Am Ende muss man diese Zielkonflikte aufzeigen, aber auch ehrlich sein und sagen, ja, das fängt auch letztlich bei jedem und jeder selbst an, wie man sich in diesem Spannungsfeld auch verhält am Ende.
Silvia Breher, Zielkonflikte, das heißt, es gibt sozusagen unterschiedliche Wünsche und Erwartungen, auch natürlich Erwartungen an die Politik. Und das Schöne ist ja, in einer Demokratie, dann kann im politischen Streit auch ausgehandelt werden, was wie gewichtet werden soll. Jetzt sagen natürlich alle Journalisten, aha, es gibt einen neuen Landwirtschaftsminister und eine neue Regierung. Jetzt gibt es eine andere Landwirtschaftspolitik. Wie groß sind eigentlich die Spielräume, die Politik hat zum Gestalten von diesem Themenfeld?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mit unserer neuen Bundesregierung und der neuen Führung im Haus einen deutlichen Unterschied machen und auch machen können und machen werden. Das sieht man auch an den ersten Schritten, die wir gegangen sind in der vergangenen Zeit. Was schwierig ist, ist die Zeit. Es geht nicht von jetzt auf gleich. Die Erwartungshaltung, wir wechseln mit einer neuen Bundesregierung ein und sofort ist die Welt eine andere. Das passiert eben Schritt für Schritt, weil politische Prozesse eben nicht alle von heute auf morgen funktionieren, sondern Zeit brauchen. Aber ja, die Grundeinstellung zu Themen verändert sich eben auch mit politischen Gegebenheiten. Und am Ende oder am Anfang, und das ist das Entscheidende, entscheidet der Wähler und die Wählerin. Und die geben, je nachdem, wer dann das Vertrauen hat, eben auch einen Vorschuss. Und wir arbeiten daran.
Wo sagen Sie, bei welchen sagen wir mal, konkreten Maßnahmen, da ist mein Ohr näher an den Landwirtinnen und Landwirten als die Vorgängerregierung.
Ich glaube, von der Grundannahme, wir gehen deutlich anders und offener an die Themen heran. Wir sind in der Leitung deutlich anders aufgestellt, haben einen anderen Hintergrund, auch als Kollegin, meine parlamentarische Staatssekretärinskollegin, die haben auch einen Betrieb zu Hause. Ich komme aus der Landwirtschaft. Wir haben einen anderen Zugang und unsere Grundannahme, Landwirtschaft in der Breite zu sehen, nicht nur eine Sparte, sondern egal wer, jeder hat eine Berechtigung. Wir aber die Breite brauchen, die Unterschiedlichkeit brauchen, aber alle eins gemeinsam. Planungssicherheit, eine Zukunftsperspektive, das Anerkennen, dass wir die Landwirtschaft brauchen, dass wir Ernährungssicherung als Grundlage. Landwirte haben auch nicht nur zum Bespaßen der Städter, wie Sie es vorhin genannt haben, sondern es geht darum, zur Ernährungssicherung beizutragen, Grundlagen der Ernährung zu schaffen. Die Produkte, die wir zu Hause essen, die kommen irgendwo her und im Idealfall zum großen Teil aus Deutschland. Und das ist die Grundannahme und die ist eine andere.
Warum wollten Sie eigentlich in diesen merkwürdigen Beruf, Leon Ranscht? Familiäre Gründe oder Sie haben das ja dann auch noch sozusagen durch ein Studium verstärkt. Was hat Sie daran gereizt?
Ja, ich hatte einfach Lust drauf. Also ich glaube, einfach ein wirklich vielfältiger Beruf, bei dem man jeden Tag eben auch draußen ist, wo man ein Gut produziert, das unheimlich wichtig für die Menschen ist. Und ich glaube, das ist auch einfach eine Sache unserer Generation, dass wir Sache für Zweck machen wollen. Also, und dann bei so einem Thema wie Landwirtschaft, wo Dinge so kontrovers teilweise sind, ich glaube auch, dass wir in unserer Generation da viele Werte noch höher bewerten, vielleicht im Bereich Klimaschutz, Tierwohl, Umweltschutz. Ich glaube, das sind Punkte, die einfach bei uns immer relevanter werden und die ich einfach auch selber mit umsetzen wollte. Und das war tatsächlich nicht mal der elterliche Betrieb. Der ist bei mir dahinter gewesen, aber zum Zeitpunkt der Studienauswahl war das nicht die Entscheidung. Jetzt im Nachhinein über das Studium hinaus hat sich das bei mir wirklich entwickelt, dass ich Lust darauf habe, einfach zu Hause auch Landwirt zu sein und da den Betrieb zu entwickeln, weil ich sehe, da gibt es eine Existenz, da gibt es ein System, das wirklich sehr gut funktioniert. Das hat Zukunft. Ich glaube, dass ich da eben auch einfach mit dem Studium gerade noch viel verbessern kann. Das ist, glaube ich, auch so meine Hoffnung. Das gibt es bei der DLG quasi mit nachhaltiger Produktivitätssteigerung. Und ich sehe das zu Hause auch. Nach einem Jahr werden die kleinen Dinge so ein bisschen Stellschrauben angepackt. Ja, Schritt für Schritt, glaube ich, ist da auch noch eine ganze Menge drin. Und das macht mir Spaß.
Ich gebe mal ein paar Zahlen. Landwirtschaftszählung 2023. 876.000 Beschäftigte, darunter 398.000 Familienarbeitskräfte. Es gibt auch 243.000 Saisonarbeitskräfte. Das sind insgesamt zusammengenommen etwa 2% der Erwerbstätigen. Ungefähr so viel, sogar ein bisschen mehr als in der Automobilindustrie, wenn man die Zulieferer weglässt, über die wir so ungeheuer viel reden, weil viele Menschen wissen, an was sie da herumschrauben. Und die Tendenz ist, die Zahl der Beschäftigten, auch der Betriebe, der Höfe nimmt ab. Wir schaffen also, könnte man auch sagen, mehr Leistung mit weniger Menschen.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben den demografischen Wandel. Die junge Generation ist geringer als meine Boomer-Generation. Wir haben viele Regionen in Ostdeutschland, wo in den nächsten 15 Jahren in den ländlichen Räumen 20% der Arbeitskräfte verloren gehen, wenn keine Migration stattfindet. Und wir erleben häufig, dass junge Leute eher weggehen. Dabei gibt es gerade in der Landwirtschaft enorm viele Möglichkeiten, sich auch zu entwickeln. Allerdings ist das bisher mit Blick auf öffentliche Diskussionen immer sozusagen daran gekoppelt, dass es irgendwo einen Betrieb gibt, der ererbt wird. Tatsächlich sehen wir aber, dass mehr und mehr Arbeitskräfte Lohnarbeitskräfte sind, selbst in Westdeutschland. Die Frage ist, ist die Landwirtschaft in der Lage, auch die gut ausgebildeten jungen Leute dorthin zu bringen, wo sie auch eine Perspektive haben. Tatsächlich leben wir aber, dass wir eine Agrarpolitik haben, dass nicht mal die aktuelle Politik, sondern die gesamte Gesetzgebung, die darauf hinwirkt, dass möglichst Höfe fortgeführt werden. Tatsächlich ist das aber für die allermeisten Betriebe nicht unbedingt die Zukunft. In Generationen hört etwa die Hälfte der Betriebe auf. Das ist etwas, was wir seit dem Zweiten Weltkrieg permanent erlebt haben. Und das liegt nicht an irgendwelchen bösen Agrarpolitiken, sondern der gesellschaftliche Wandel findet statt. Löhne steigen an und die Landwirtschaft als beschränkter Sektor kann nicht entsprechend wachsen. Sie haben gesagt, 2% der Erwerbstätigen sind in der Landwirtschaft tätig, aber weniger als 1% der Wertschöpfung wird in der Landwirtschaft geschaffen. Und das noch mit einem überdurchschnittlichen Kapitaleinsatz. Und hinzu kommt auch noch sehr viel Bodeneinsatz, die auch entlohnt werden müssen. Das heißt, es findet ein Strukturwandel statt, der aber tatsächlich den Möglichkeiten weit hinterherhinkt. Da ist Ostdeutschland in einer ganz anderen Position als bestimmte Gegenden in Westdeutschland, wo eben im Grunde genommen viele Betriebe sich gegenseitig auf den Füßen stehen. Aber gerade eben Haupterwerbsbetriebe, wo eben junge Leute auf den Betrieben sitzen, die erleben ganz oft, dass sie natürlich kaum Entwicklungsmöglichkeiten haben, weil Stallbauten sind extrem kapitalintensiv. Flächenerweiterung geht kaum. Vor allen Dingen, wenn der Nachbarbetrieb auch noch große Anreize hat, selbst unrentable Landwirtschaft zu betreiben, weil wir ein entsprechendes Erbe- oder Erbschaftssteuergesetz haben. Das sind alles Mechanismen, die Veränderungsprozesse bremsen und am Ende aber bewirken, dass viele, gerade auch jüngere Landwirte, irgendwann sehr schnell merken, dass sie möglicherweise nicht ein Zukunftsbauer sind, sondern sehr schnell feststellen, dass sie möglicherweise Museumsbauern sind. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen, auch innerhalb der Landwirtschaft. Und das kann die Politik alleine nicht lösen, sondern da braucht es eigentlich landwirtschaftsinterne Diskussionen, weil diese Prozesse sind schmerzhaft. Das ist natürlich schmerzhaft, wenn mehr die Generation ist, die dann den eigenen Betrieb nicht weiterführen kann, aber manchmal ist es besser, das frühzeitig zu erkennen und nicht erst, wenn man selber merkt, dass man mit der Bürokratie, mit seinem Betrieb völlig überfordert ist. Und das sehen wir auch, wenn wir uns die Gewinne der landwirtschaftlichen Betriebe anschauen. Wir haben sehr viele Betriebe, die sehr erfolgreich und rentabel wirtschaften. Und auf der anderen Seite haben wir über ein Drittel Haupterwerbsbetriebe, die kaum schwarze Zahlen schreiben.
Da will ich noch mal ein bisschen einhaken, genau, weil ich glaube, dass man diese Perspektive, also dass die Perspektive bei den landwirtschaftlichen Betrieben auch sein kann, also dass da auch entsprechendes Einkommen generiert werden kann, wenn die Rahmenbedingungen rundherum passen, um zu investieren und Modelle aufzubauen, die auch funktionieren. Es gibt andere Länder in Europa, die eben eine deutlich höhere Wertschöpfung auch eben pro Hektar erreichen können. Ich denke mal, da ist auf jeden Fall noch was entwickelbar und das ist vielleicht auch im Bereich Regionalität zum Teil halt der Fall, dass da eben entsprechend höhere Preise manchmal generiert werden können. Es gibt einen Gewinn hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit der Region, dass man Güter eben auch produzieren kann und damit weniger abhängig von internationalen Lieferketten ist im Zweifel. Und ich denke, dass damit auch, also dass man diese Wertschöpfung einfach zurückholen muss in den ländlichen Raum. Bei uns zumindest, bei der Landjugend, sind wirklich viele junge Landwirte in den Arbeitskreisen dabei, die Ideen haben und Lust haben, die umzusetzen. Und wenn dann so ein bisschen auch besser abschätzbar wird, wohin die Reise geht, dann, glaube ich, ist da auch diese Bereitschaft da, die Wertschöpfung zu bringen.
Frau Scholze-Bockelow.
Ich würde das sehr gerne unterstützen. Ich verstehe die Diskussion über das Thema Strukturwandel. Das haben wir in den letzten Jahren bei der Veredelung, also bei der Tierhaltung, ist es sehr stark zurückgegangen. Das sind alles Punkte, die uns sehr bewegen, weil immer Familienbetriebe, Geschichten dahinter stehen. Ich sehe aber auch, dass ganz viele Betriebe sich entwickeln und neue Ideen haben. Auch in Westdeutschland, wo die Strukturen anders sind als in Ostdeutschland. Es gibt immer wieder auch Chancen und das hängt durchaus ganz viel an den Menschen. An denjenigen, die überlegen, was könnte ich denn machen und wie kann ich es denn umsetzen? Und diese jungen, in der Regel jungen Landwirtinnen und Landwirte zu unterstützen bei diesen neuen Ideen, bei diesen Umsetzungen, das ist ganz wichtig. Themen, die mit dazu reinspielen, ist das Thema Technisierung, Automatisierung, Digitalisierung. Wenn wir nämlich sagen, Arbeitsplätze, Fachkräfte haben wir nicht mehr ausreichend, wissen wir, dass wir über diese Punkte durchaus Arbeitskräfte einsparen können, weil bestimmte Prozesse automatisiert laufen. Bei allen Sorgen, die wir haben, ist es ganz wichtig, dass wir auch sehen, wenn wir unternehmerisch mit großen, tollen Gedanken und Ideen an manche Themen rangehen und die Menschen es wollen, dann klappt es auch. Ein ganz schönes Beispiel. Ein junger Landwirt aus meiner Region im Kreis Münster hat einen neuen Kuhstall gebaut, hat also komplett neu angefangen mit der Milchviehhaltung. Einen neuen Kuhstall gebaut, viel investiert, eine besondere Rasse da eingestellt. Und dann wird er gefragt, warum machst du das? Diese Massenarbeit, die du hast. Du bist da ganz alleine, deine Frau hilft ab und zu und du weißt, das ist eine Rieseninvestition. Und dann hat er gesagt, ich liebe Kühe, ich habe Spaß daran, ich weiß, dass ich das kann und ich werde das schaffen. Und er ist jetzt im dritten Jahr mit seinem Kuhstall und schreibt schon gute Zahlen. Und auf solche Menschen, uns auch nicht nur auf dieses alles wird schwierig, sondern uns auch auf diese Ideen, auf diese tollen jungen Menschen mit Ideen zu fokussieren, dann hat Landwirtschaft ganz viele Chancen, ganz viele Möglichkeiten. Und Leon ist einer, der gerade gesagt hat, ich habe da Freude dran, nicht nur wegen dem Betrieb, sondern auch wegen dem Thema. Und das ist doch das, was zählt. Ich will es nicht nur alles schön reden, aber halt eben auch nicht alles schlecht. Das ist mir wichtig, dass wir sagen, Landwirtschaft bietet so viele Chancen und Möglichkeiten. Und wenn jemand aufhört, auch das sehe ich auch so, kann unter manchen Umständen die beste unternehmerische Entscheidung sein, die wir auch wertschätzen müssen.
Es ist eben das Wort gefallen vom Zukunftsbauer. Stefan Brandt, wo können wir denn den Zukunftsbauer bei Ihnen hier im Haus schon sehen?
Ja, passenderweise im Futurium Lab, wo ja nun die besonders neuen Trends und Erkenntnisse vorgestellt werden. Unter anderem reden wir da eben über die verstärkte Digitalisierung, über den Einsatz von künstlicher Intelligenz, beispielsweise beim Pflanzenschutz oder beim Einsatz von Düngemitteln. Robotik, autonomes Fahren ist ein ganz starkes Thema bei der Landwirtschaft, denn anders als im Straßenverkehr hat man halt auf dem Feld nicht so viele andere Faktoren, die das autonome Fahren behindern. Es geht aber auch um alternative Ansätze oder spannende Ansätze, wie beispielsweise Agroforst, so eine Mischung aus Landwirtschaft, Forstwirtschaft und teilweise auch noch Viehwirtschaft, aber auch in die Spannungsfelder, die wir wieder aufzeigen. Also sowas wie Agroforst ist dann immer wieder eine Frage, schützt die Böden, bringt aber eventuell auch weniger Erträge. Wie kriegt man das wieder zusammen? Also wir zeigen nicht ein rosa Wolkenkuckucksheim, sondern wir zeigen auf, wie begrenzt manche Ansätze auch sind oder wo sie dann wieder mit anderen Ansätzen vielleicht auch in Konflikt geraten.
KI in der Landwirtschaft, was kann da vom Ministerium an Impulsen kommen?
Ja, schon eine Menge, ne? Also Sie haben einfach toll beschrieben, wie Landwirtschaft einfach Zukunftsfeld ist und vielen anderen Bereichen auch voraus ist. Und wir haben viele verschiedene Foren. Wissenschaftlicher Beirat ist eins, wo wir uns natürlich auch mit der Zukunft beschäftigen. Wir haben Gruppen und Runden mit den jungen Landwirtinnen und Landwirten, wo es eben auch darum geht, wie gestalten wir die Zukunft. Wir haben die bestausgebildeten jungen Landwirtinnen und Landwirte in der jetzigen Generation. Und die haben Ideen und die wollen in die Zukunft. Und dann sind wir wiederum als politischer Rahmengeber dafür zuständig, einen Rahmen zu geben, der das auch möglich macht. Der Sicherheit gibt in die Richtung, wenn ich schon investieren muss, ist kapitalintensiv, dann brauche ich aber auch die Sicherheit, dass ich in diese Richtung marschieren kann und nicht die nächste Bundesregierung alles wieder auf Null setzt oder die andere Richtung einschlägt.
Und jetzt die Frage Brücke in die Zivilgesellschaft, dass sozusagen solche Gesprächskreise sind, solche Informationsmöglichkeiten, das erreicht eine ganze Reihe von Menschen, die mit dem Fach zu tun haben. Aber erreicht es auch diejenigen, die zu ihrer Schulzeit noch das schöne Lied gelernt haben, im Märzen der Bauer die Rösslein anspannt? Also haben wir mitunter auch noch das Phänomen, dass wir auch in der Öffentlichkeit, aber vielleicht auch bei dem einen Landwirt, der einen Landwirtin, Bilder und Erzählungen haben von einer schönen Art der Landwirtschaft, die eigentlich gar nichts mehr zu tun hat mit dem, was heute zukunftsfähig ist.
Ja, das ist ein großes Problem. Wir haben gerade auch dann, kann man sich da auch eben mit den Umweltverbänden auseinandersetzen, dieses Small is beautiful oder dieses traditionelle Bild. Allerdings die Landwirtschaft, Ernährungsindustrie nutzen dieses Bild auch, sind teilweise eben mitverantwortlich, wenn eben solche Bilder dann auch nicht überwunden werden. Dabei ist Landwirtschaft Hightech. Allerdings muss man sogar aufpassen, dass hier in Deutschland die Landwirtschaft nicht technologisch den Anschluss verliert. Teilweise sehen wir in Südamerika, in Osteuropa, in der Ukraine, wie die Digitalisierung dort schon fortgeschritten ist. Da ist kaum ein Betrieb in Deutschland annähernd dabei. Die entwickeln die digitalen Lösungen von morgen gemeinsam mit der Softwareindustrie, gemeinsam mit den Landtechnikherstellern, weil die sehr große Betriebe haben, die eigene Digitalisierungsabteilungen haben.
Haben es dann die großen Betriebe leichter als die kleinen? Oder, Leon Ransch, ist das auch ein bisschen eine Vorstellung, die Sie haben? Sie sitzen am Computer, beaufsichtigen Drohnen beim Unkraut erkennen, Roboter beim Unkraut jäten und nur zum Spaß ziehen Sie die Gummistiefel an?
Ich glaube, ich erlebe zu Hause, wir haben nun gerade die Drohne angeschafft im Frühjahr. Und viele dieser Prozesse sind einfach noch im Aufbau gerade. Also da ist man im Kontakt mit einem jungen Startup und das bewertet für einen quasi die Bilder. Aber oft passt dann noch der ein oder andere Parameter gerade nicht. Die Internetverbindung ist tatsächlich bei uns noch zu langsam. Also die 50 Gigabyte, die über Nacht hochzuladen, schaffe ich meistens gar nicht von der Drohne. Ich denke nicht, dass es wahrscheinlich den Gang mit den Gummistiefeln nach draußen ersetzt, sondern es gibt die bessere Entscheidungsgrundlage. Ein weiterer Werkzeugkasten, den wir als Landwirte brauchen. Neben vielen weiteren. Das ist entsprechend, dass andere Werkzeuge eben zur Verfügung stehen. Also ich glaube, das würde mich halt wirklich auch wirklich reizen, wenn man das schaffen würde. Am Ende die Entscheidungsgrundlage ist nun bei uns tatsächlich da. Also wir wissen nun, dass wir den Erdfloh halt bekämpfen müssen, weil meine Drohne zu Hause angezeigt hat, dass über 10% unseres Rapsschlages bereits abgefressen worden. Das war gestern die Aussage, die rauskam tatsächlich nach 2 Tagen Rechnen. Ja, was macht man denn nun mit der Information? Jetzt fehlt das Pflanzenschutzmittel, um da was tatsächlich damit zu tun. Machen wir es konkret quasi beim Herbizid, wenn man Unkräuter bekämpft, teilflächenspezifisch zu applizieren, dass vielleicht eben für solche Techniken dann eben auch entsprechend andere Zulassungsverfahren zur Verfügung stehen. Ich glaube, da gibt es einfach noch Potenziale, die jetzt erst erschlossen werden können mit dieser neuen Technik, wo wir, glaube ich, schon den Wunsch haben müssen, oder ich auf jeden Fall persönlich zu Hause, dass das eben kommt.
Silvia Breher, weniger Regelung oder andere Regelung?
Na, an der Stelle sind es dann die anderen Regelungen. Wenn wir bei dem Beispiel bleiben mit dem Herbizid, wir haben die Diskussion, die politisch geführt wird, wir wollen weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen und dann geht es auch um weniger Wirkstoffe, aber in der großen pauschalen Debatte. Und wir versuchen zu spezifizieren und zu sagen, nein, wir brauchen Anwendungen, wir brauchen die Anwendungen der Zukunft und dann unter Berücksichtigung der Technologien der Zukunft. Das heißt, wieder ein möglich machen und nicht ein pauschal zurück in die Vergangenheit, das war alles schlecht, das muss alles verboten werden, sondern wir schauen in die Zukunft und sehen, was kommt. Und diese Wege dann wieder möglich machen, gerade mal bei dem Beispiel bleibend.
Und Digitalisierung kann ja das Thema Umweltschutz, das Thema Minimierung von Pflanzenschutz enorm pushen. Deshalb ist es ein ganz, ganz wichtiger Trigger, dass wir Glasfaserausbau, dass wir Internetverbindung, dass wir G5 überall haben, um halt solche Auswertungen zu machen, um dann Entscheidungen zu treffen. Welche Maßnahme muss denn jetzt kommen? Welches Mittel müssen wir einsetzen? Oder bei Unkrautbehandlung wird die Hacke eingesetzt oder wird sie eben nicht eingesetzt? Und da kann Digitalisierung ganz enormen Beitrag zum Thema Umweltschutz leisten. Deshalb ist es enorm wichtig, dass es ausgebaut wird. Und es ist aber auch wichtig, dass wir dann Mittel haben, die wir einsetzen können. Beim Erdfloh, weiß ich nicht, mag es noch gehen, aber es gibt so einige andere Schädlinge, die wir mittlerweile haben, wo es sehr schwierig ist, wo wir wissen, die können wir nicht mehr behandeln bzw. nicht mehr bekämpfen und dann kommt es zu enormen Ertragseinbußen.
Stefan Brandt, ja. Ich würde da vielleicht auch noch mal ergänzen, wir reden ja jetzt schon konkret, was ja auch sinnvoll ist, über praktische Fragen und Probleme. Ich glaube, wo wir in Deutschland generell nicht so gut sind, ist so tragfähige Narrative entwickeln, die vielleicht auch mal eine neue Positionierung mit sich bringen. Ich glaube, in der breiten Öffentlichkeit, das hatten Sie ja auch zum Teil schon gesagt, ist die Landwirtschaft ja immer noch so ein bisschen gefangen in diesem, ja, da sind die Bauernproteste, da ist der Agrardiesel, da ist vielleicht noch die Vorstellung des kleinen romantischen Bauernhofs von vor 100 Jahren. Aber dass das wirklich, wie wir es ja hier in unserem Titel haben, Zukunftsfelder sind, wo sich auch sehr viel entscheidet über eine Zukunft einer Gesellschaft, eine Zukunftsfähigkeit, das ist, glaube ich, noch nicht so durchgedrungen. Also ich glaube, das ist eine Erzählung, die man transportieren kann, dass es da auch um Technologie geht, um Fortschritt, um Weiterentwicklung, aber auch um diese Verbindung eben von Artenschutz, Klimaschutz, Ernährungssicherheit. Ich glaube, da lässt sich wahnsinnig viel machen. Da ist sehr viel Potenzial drin, aber es ist, glaube ich, in Deutschland nicht unsere Stärke, solche Erzählungen zu entwickeln und vor allen Dingen auch wirksam zu transportieren.
Also ich finde das toll, dass Sie sich dem Thema widmen und Landwirtschaft ist auch spannend, gerade mit Blick auch auf den Diskussionsstand.
Aber das löst nicht die Probleme der Landwirtschaft bzw. der Gesellschaft. Wir haben in den letzten Jahrzehnten erlebt, dass sich einfach im Grunde genommen die Agrarpolitik zu einer Spielwiese einerseits der NGOs und andererseits der Landwirtschaft entwickelt hat, wo es um viel Geld geht. Es werden jährlich viele Milliarden Euro verteilt innerhalb der EU, aber insbesondere auch in Deutschland. Das sind 6,5 Milliarden Euro. Da fand ein Krieg statt. Beide Seiten wollten da möglichst viel Zugriff drauf haben. Die Bauern wollten das Geld für ihr Einkommen, für die Einkommenssicherung. Die Umweltverbände wollten mitreden, wie denn das Geld verwendet wird. Aber muss die normale Gesellschaft wirklich verstehen, wie die Landwirtschaft im Detail funktioniert? Ich glaube nicht. Es geht eher darum, einzuordnen, wie eben diese einzelnen Argumentationslinien verlaufen. Und das muss man, glaube ich, auseinanderhalten. Die Probleme werden ja nicht dadurch gelöst, dass vielleicht irgendwo die Bevölkerung etwas besseres Verständnis hat, sondern ich glaube, die Landwirtschaft selber muss sich intern auseinandersetzen. Wie kriegen wir Lösungen hin, die uns voranbringen, auch wenn es etwas kostet. Auf der anderen Seite müssen die Umweltverbände auch sich hinterfragen, wie sie damit umgehen, dass beispielsweise neue Züchtungstechnologien da sind. Sie haben jahrzehntelang gepredigt, Gentechnik ist schlecht. Und jetzt gibt es mittlerweile auch Ökolandwirte oder Ökoverbände, die sagen, wir brauchen vielleicht diese Gentechnik, um auch im Ökolandbau voranzukommen.
Silvia Breher wollte erst.
Ja, ganz kurz. Also es ist nicht nur die NGOs, die Feindbilder sozusagen verlassen müssen, um das Thema Zukunft, so wie Sie es auch beschrieben haben, tatsächlich auch anzunehmen. Ich glaube, das wirkt dann eben auch auf den Verbraucher und auf die Verbraucherin aus, weil das, was ich kaufe, wo ich eine Kaufentscheidung treffe, wo ich auch einen Preis für bezahlen muss, das muss ich auch wertschätzen. Und wenn ich das Gefühl habe, ich will dafür nichts zahlen, ist halt auch nichts wert. Diese Rollenbilder, dieses Gegeneinander, große Feindbilder, das müssen wir einfach auflösen. Wir müssen in die Zukunft gucken. Die Zukunftsfelder sind benannt und die Landwirtschaft kann das.
Und Herr Ballmann, wenn Sie sagen, muss ein normaler Verbraucher, Verbraucherin verstehen, wie Landwirtschaft funktioniert, dann gebe ich Ihnen ein Stück weit recht. Ich sage immer, wenn ich Schuhe kaufe, muss ich auch nicht wissen, wie der Schuster die Schuhe zusammenbaut. Ne? Die Schuhe müssen schön sein, die müssen günstig sein, die müssen bequem sein und lange halten. Und dieses Vertrauen in die Landwirtschaft zu haben, dafür muss man aber auch Verständnis aufbauen. Das heißt, wenn die Menschen es sehen, wenn sie es begreifen, wenn wir ihnen Landwirtschaft nahe bringen, das merken wir, wie deutlich dann die Akzeptanz steigt für das, was wir tun. Gerade die NGOs, die ja sozusagen den Nährboden einer nicht vorhandenen Akzeptanz gerne nutzen, um ihre Argumente reinzustreuen, gerade da etwas gegenzusetzen und zu sagen, Landwirtschaft macht sich auf den Weg, in die Zukunft zu gestalten, was das Thema Umwelt, was das Thema Ernährungssicherung, Bioenergie, Biodiversität angeht. Da sind wir ganz engagiert dabei. Und ich sage immer, wir sind noch nicht am Ende, wir arbeiten dran, aber wir als Landwirtschaft machen uns da große Gedanken drüber, wie wir nachhaltig, produktiv nach vorne kommen können.
Jetzt ist niemand von den NGOs hier. Herr Ballmann, verteidigen Sie jetzt mal die NGOs hier in der Runde? Oder?
Sind Sie da der Vertreter?
Nein, ich bin ja auch fast eher landwirtschaftsnah. Wir müssen ehrlich sein, also innerhalb der Zukunftskommission wurden tolle Pläne entwickelt. Leider hat man die Rechnung unter den Wert gemacht und hat gesagt, ja, das kostet dann euch aber 10 Milliarden Euro und das soll dann irgendjemand bereitstellen. Das funktioniert ja nicht und vielleicht sogar aus gutem Grund, weil damit Erwartungen geweckt wurden, wo man dachte, mit viel Geld lösen wir die Probleme. Das tun wir nicht, sondern wir lösen die Probleme dadurch, dass sich die Landwirtschaft selber weiterentwickelt. Und es ist nun nicht immer so, dass das billig schlecht ist. Die Geflügelhaltung ist extrem effizient und kann sich auch viel Tierwohl leisten, weil das Tier enorm schnell wächst, weil die Produktivität enorm hoch ist, extrem wenig Futter benötigt ist. Allerdings reden wir über Tiere, die einzuordnen sind als, wenn man das mit dem Auto vergleicht, ein Porsche, der richtig genutzt werden muss und wo man aufpassen muss, dass man nicht Fehler begeht. Und das ist eine ganz große Herausforderung für die Landwirte. Und manche sind damit überfordert. Andere Landwirte schaffen bei einer Kuh eine Durchschnittsleistung von 13.500 Kilogramm Milch, ohne dass die Kühe krank sind. Und in Bayern haben wir Betriebe, die sagen, oh, wenn die Anbinderhaltung verboten wird, dann bricht die Welt zusammen. Das sind enorme Unterschiede. Damit müssen wir uns auseinandersetzen und auch überlegen, was erfordert denn das, was dann uns wirklich voranbringt.
Was bringt uns denn voran?
Veränderung, Offenheit, das betrifft dann wirklich natürlich die Politik, die da eine Moderationsfunktion auch einnehmen muss, die sich auch damit auseinandersetzen muss, dass eben Regeln abgebaut werden, aber andere Regeln vielleicht geschaffen werden, die dann uns voranbringen. Beispielsweise, wenn man Bürokratieabbau will, braucht man Eigenverantwortung. Und dann muss man überlegen, wie kriegt man denn eine Eigenverantwortung hin, die nicht bedeutet, dass die Landwirte dann doch sich irgendwie durchmogeln, sondern es gibt Zertifizierungssysteme. Mhm. Wir haben nach der BSE-Krise erlebt, wie die Wirtschaft es geschafft hat, das Verbrauchervertrauen in die Lebensmittelsicherheit wiederherzustellen. Man kauft blindlings bei Aldi und Lidl und Co. ganz berechtigt ein, ohne Angst haben zu müssen, dass man krank wird. Und da funktioniert das, da hat die Wirtschaft Wege gefunden, aber das ist natürlich bei Umweltthemen nicht immer ganz so einfach. Wie geht man damit um? Dass eben Biodiversität überall anders auch betrachtet werden muss, andere Anforderungen stellt. An jedem Betrieb, jedem Standort sind die klimatischen Verhältnisse, die Bodenverhältnisse anders, sie sind in jedem Jahr anders. Und es ist dann nicht so einfach zu sagen, ja gut, wir etablieren ein QS-System und das sorgt dann schon dafür, dass das alles funktioniert. Das erfordert aber dann von der Landwirtschaft auch Bereitschaft, sich auf solche Lösungen einzulassen, die da vielleicht den Sektor auch in diese Richtung voranbringen.
Jürgen Ranscht, ich frage Sie jetzt als stellvertretenden Bundesvorsitzenden des Bundes der Deutschen Landjugend. Wo können denn die Landwirtinnen und Landwirte Vorreiter sein für die ländlichen Räume, dass Menschen nicht weiter weggehen? Wie diskutieren Sie das? Wir können etwas dazu beitragen, dass die anderen, die nicht in den grünen Berufen sind, auch hier die ländlichen Räume gerne weiter nutzen oder dass es eben Menschen gibt, die wieder zurückkommen?
Ja, ich muss zugeben, dass ich genau diese Frage mit meiner Freundin auf der Herfahrt diskutiert habe. Die ist nun gerade keine Landwirtin und ich muss sie davon überzeugen, quasi zu mir aufs Dorf zu ziehen.
Können Sie uns ein Zwischenergebnis sagen?
Die Chancen stehen gut, also sozusagen. Also für sie ist es, ja, sind am Ende die Menschen quasi. Also dass wir wirklich Freundschaften aufbauen, dass wir eine gute Anbindung quasi rundherum haben, infrastrukturell. Sie ist nun gerade Musikerin, deswegen ist es ganz nett, dass bei uns Weimar und Halle Leipzig in der Nähe ist. Ja, Lebens- und Bleibeperspektiven, das sind die Sachen, die wir schaffen wollen eigentlich.
Silvia Brehe, das Ministerium ist ja auch ein Ministerium für Heimat. Das heißt, diese Frage, ländliche Räume entwickeln, das ist ein zentrales Thema auch Ihrer Arbeit. Was können die Landwirtinnen und Landwirte für all die anderen in diesen Regionen erreichen?
Also für mich steht und fällt ein lebendiger ländlicher Raum mit einer aktiven Wirtschaft im ländlichen Raum. Und ein Schlüssel sind die landwirtschaftlichen Betriebe. Und wenn man durch Deutschland fährt, dann sieht man es auch. Also da, wo die Landwirtschaft stark ist, sind die ländlichen Räume auch meistens deutlich prosperierender. Und man sieht es, wenn man nur die Augen aufmacht. Das heißt, Zukunft für die Landwirtschaft, Zukunft für die ländlichen Räume hängt oft miteinander zusammen. Und dafür brauchen wir einen Rahmen, der geht. Und wir setzen den Schwerpunkt auch nochmal auf Infrastruktur insgesamt, aber auch allen Menschen, die im ländlichen Raum sind, weil die machen es am Ende aus.
Ich habe Ihnen versprochen, falls Sie die eine oder andere Frage haben, Sie dürfen.
Ich hätte eine Frage an den Herrn Ballmann. Das gängige Narrativ unter anderem zur deutschen Landwirtschaft ist ja oft, dass sie unglaublich modern wäre, also gerade was künstliche Intelligenz angeht, autonomes Fahren, Feldroboter, die selber das Unkraut jäten. Jetzt habe ich aber Ihrer Rede entnommen, dass wir in Deutschland gar nicht mehr so weit vorne dran sind, sondern dass andere Länder da schon viel weiter sind. Wir sprechen ja über die Zukunft der Landwirtschaft hier. Von welchem Land können wir uns denn was abschauen und was wäre das denn genau?
Also es gibt Länder, die in manchen Bereichen, zum Beispiel der Tierhaltung, in einer ganz anderen Liga mittlerweile spielen, wie Dänemark bei der Sauenhaltung. Da haben wir schon seit vielen Jahren erlebt, dass Ferkel mehr und mehr eben beispielsweise aus Dänemark zu uns exportiert werden, weil dort einfach mit 800 Sauen Betrieben Minimum die Ferkel produziert werden. Das sind Größenordnungen, an die sich viele Regionen in Deutschland erstmal gewöhnen müssen, wo man dann eben auch Genehmigungsverfahren braucht, die dann so etwas auch zulassen. Im Bereich der Digitalisierung, ich habe die Ukraine, ich habe Brasilien gesandt, da gibt es Top-Unternehmen, die in einer ganz anderen Liga spielen, die seit vielen Jahren papierlos mehr oder weniger unterwegs sind, wo eben nicht jemand sich beklagen würde, wenn verlangt wird, eine Stoffstrombilanz zu machen, sondern das sind Dinge, die auf Knopfdruck passieren und hier fühlen sich viele Betriebe überfordert. Man muss allerdings innerhalb Deutschland sagen, es gilt auch hier sozusagen das 80-20-Prinzip. 80% der Produktion kommt von 20% der Betriebe und diese Betriebe sind den anderen 80% ein ganzes Stück voraus. Das sieht man auch gerade bei der Digitalisierung, wenn man sich anschaut, wie verbreiten sich Drohnen, wie verbreiten sich andere digitale Tools. Da spielen Größeneffekte eine erhebliche Rolle, weil es sich oft eben ab einer gewissen Größe überhaupt erst lohnt. Wie gesagt, da gibt es große Unterschiede einerseits zwischen den Betrieben und sicherlich auch zwischen den Regionen. Da sind manche Regionen hier in Deutschland einfacher aufgestellt. Das gilt sicherlich für Ostdeutschland, weil die Betriebe etwas größer sind. Aber selbst hier haben viele große Unternehmen mit 1.000, 2.000 Hektar Probleme, Schritt zu halten mit den technologischen Möglichkeiten, weil das Know-how erfordert, Arbeitskräfte, die sich damit auseinandersetzen, oder es erfordert gegebenenfalls auch andere Unternehmen, die vielleicht dann die Beratungsleistung übernehmen und auch entsprechend anbieten.
Ist das die späte Rache der LPG, die großen Betriebe in Ostdeutschland?
Also ich würde nicht sagen, dass das eine Rache ist. Also natürlich, Ostdeutschland hat nicht dieses Strukturwandelproblem, was viele westdeutsche Regionen haben. Wir haben ja lange Zeit hier kaum einen Strukturwandel erlebt, in dem Sinne, dass die Betriebe weniger geworden sind. Sie sind tendenziell eher sogar mehr geworden. Also ich würde nicht von Rache sprechen, sondern es ist etwas, was leichter ist, dann bestimmte Dinge auch möglich zu machen.
Ja, ich will nur bei bestimmten Sachen nochmal entgegnen. Ich glaube, es sind bei Digitalisierung nicht immer nur die Skaleneffekte, glaube ich, zu sehen, sondern ich hatte manchmal auch bei uns das Gefühl im Verband, so ein Betrieb mit 100 Kühen, das wäre für mich als Landwirt, der nun aus Weißenfels kommt, unvorstellbar. Unser Nachbar hat 2000 Kühe. Wie soll das funktionieren in dem Moment? Aber ich glaube, gerade da konnte ja Digitalisierung zeigen oder Modernisierung oder Technik, dass man eben mit einem Melkroboter in dem Moment arbeiten kann oder beim kleineren Ökobetrieb quasi, der jetzt mit einem Hackroboter arbeitet. Das zeigt für mich irgendwie, dass es nicht nur die Skaleneffekte sind, die durch neue Technik profitieren, sondern eigentlich verschiedene Betriebsstrukturen und das Know-how quasi des Betriebsleiters eigentlich das Entscheidende ist, in dem Moment quasi die Technik auch wirklich anzuwenden und zu wissen, was ist das Richtige für meinen Betrieb.
Stefan Brandt, das Futurium schaut ja auch in die ganze Welt. Sind andere Länder da an bestimmten Stellen technologisch viel weiter als wir? Ich würde die Frage noch an der Stelle ergänzen. Sind sie auch im Verständnis in der Bevölkerung, was technologische Fragen angeht, weiter als wir?
Ja, ich glaube, das kann man wahrscheinlich so pauschal nicht sagen, dass jetzt sozusagen ganze Länder irgendwie anders ticken. Natürlich gibt es Länder, in denen Technologie vielleicht einen höheren Stellenwert hat oder hatte als lange Zeit in Deutschland. Aber solche, sagen wir, harten Vergleiche haben wir bisher eigentlich nicht gesehen oder angestellt. Wir schauen eher nach Ansätzen, die es vielleicht in anderen Ländern gibt, die für uns auch spannend sein könnten. Da schauen wir aber auch nicht nur auf die Technologie. Ich hatte ja dieses Beispiel Agroforst genannt. Das ist ja etwas, was jetzt nicht unbedingt aus Ländern kommt, die gigantisch großen Felder haben. Das können auch durchaus Länder des sogenannten globalen Südens sein. Auch da kann man Dinge lernen. Es ist keineswegs so, dass die Zukunft immer nur auf dem Feld der Technologie entschieden wird, sondern
sondern auch auf dem Feld eines Wissens, was über Jahrtausende angewandt wurde und auch unter schwierigen klimatischen Bedingungen, die wir hier zum Teil inzwischen auch haben, gewachsen ist. Und da schauen wir natürlich auch drauf. Also das ist vielleicht eine Dimension, die wir heute in der Runde noch gar nicht so diskutiert haben. Dieses Internationale, auch die Frage Gerechtigkeit, wer hat eigentlich überhaupt Zugang zu Saatgut, wer hat Zugang zu Technologie, wer muss sich vielleicht auch anders behelfen. Ich glaube, das ist eine Dimension von Landwirtschaft, die wir auch bei uns drin haben, die aber vielleicht heute auch die Diskussion da noch ein bisschen sprengen würde oder den Rahmen der Diskussion sprengen würde.
Jede Diskussion ist Auftakt zu einer nächsten Diskussion. Unerhörte Landwirtschaft, das Forum im RBB 24 Inforadio in Zusammenarbeit mit und aus dem Futurium Alexander Ufer 2 beim Hauptbahnhof Berlin. Man kann hier auf das Bundeskanzleramt schauen, man kann hier auf das Parlament schauen. Danke, sage ich meinen Gästen, der parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Heimat, Silvia Breher von der CDU, der Vizepräsidentin des Deutschen Bauernverbandes, Susanne Schulze-Boccolo, Alfons Ballmann, Direktor des Leibniz-Instituts für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien, und da ist der Leiter der Abteilung Strukturwandel. Ich wollte einmal den ganzen Titel sagen. Und Leon Ransch, Junglandwirt und stellvertretender Bundesvorsitzender des Bundes der Deutschen Landjugend. Der Gastgeber war auch da, der Direktor des Futuriums Stefan Brandt. Mein Name ist Harald Asel. Danke allen, die uns zuhören, für ihre Aufmerksamkeit.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.